Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Maribel de la Flor.
Es ist mir eine sehr große Ehre, die allerschönste Zeit des Jahres jetzt endlich einläuten zu dürfen. Denn es geht endlich wieder los. Das Dschungelcamp. Wir alle freuen uns drauf. Also ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr doll. Für alle, die gerade den Videopodcast gucken. Ich weiß, hier sitzen zwei wunderschöne Ladies. Die stelle ich gleich vor. Ich erkläre kurz vorher aber ein bisschen noch was. Da müsst ihr jetzt ganz kurz durch. Aber dann geht's los. Denn wir haben uns dieses Jahr was Feines ausgedacht. Wir heben nämlich den Ibis-Podcast auf ein neues Level. Wir werden auch einen Videopodcast machen. Den bekommt ihr auf RTL Plus. Solltet ihr kein RTL Plus Abo haben, dann haben wir natürlich einen Rabattcode für euch. Podcast 30 spart ihr 30% aufs Basisabo generell und könnt generell im Basisabo alles Mögliche auf RTL Plus gucken. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr alle letztes Jahr so fleißig eingeschaltet habt, dass ich hier wieder sitzen darf und diese große Ehre habe, über das Dschungelcamp zu sprechen und heute diese beiden wunderschönen Frauen an meiner Seite zu haben. Die Trashologinnen, Dina und Franzi, hallo.
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 Oh, ich freue mich so.
Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Du hast das Jahr eigentlich damit gestartet, dass du einen unserer größten Träume verwirklicht hast.
Oh, der Traum war, mit so Dschungelcamp zu machen?
Nicht ganz, auch.
Und hier zu RTL zu kommen.
Das auch. Das ist fantastisch. Noch besser, als wir uns vorgestellt haben.
Und Nessie vorne zu treffen.
Keine
Spoilerwarnung. Wir haben gerade Nessie
schon perfekter
getroffen.
Tag.
Vanessa Brockmann, die jetzt bei Let's Dance dabei ist, die ist jetzt gerade bei Punkt 12 zu Gast. Und die haben wir vorhin beim Eingang getroffen. So ist das, wenn man hier arbeitet.
Also alles ein Traum.
Ja.
Aber auch, dass wir Menschen in einer Reality-TV-Show einen Fragebogen geben dürfen.
Endlich.
Endlich.
Oh, ja. Für euch alle zur Erklärung. Die Trashologinnen verfolge ich schon ein bisschen und wir haben uns dann was überlegt, weil wir möchten euch in diesem Jahr natürlich erstmal die ganzen CamperInnen auch wieder vorstellen und wollten was Neues machen. Und dann kamen wir auf die Idee, diese zwei Frauen hier zu nehmen mit ihrem unfassbaren Wissen und irgendwas daraus zu machen. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wann ich auf euch zugekommen bin, irgendwie schon im Oktober oder sowas, habe ich eine E-Mail geschrieben und habe gehofft, dass ihr Bock darauf habt. Und dann haben wir uns dazu entschieden, allen KandidatInnen einen kleinen Zettel zu geben und den sie ausfüllen dürfen. So eine kleine Selbstauskunft, ne? Erklärt gern mal, was genau das ist.
Also es war sehr schwer. Denn wir hätten gerne eine ganze Testbatterie gemacht.
Ja.
Wir hatten so viele Ideen, was wir alles hätten testen können. Wir hätten gerne so ein richtiges psychologisches Assessment gemacht. Mhm. Aber wir haben uns auch gedacht, okay, du hast nicht so viel Zeit. Du hast gesagt, ihr könnt 10 Fragen geben.
Ja.
Ich glaube, wir haben dann 15 reingesneakt, heimlich. Hat keiner gemerkt?
Doch. Ist okay.
Hat niemand gemerkt. Ihr habt es trotzdem zugelassen, das freut uns natürlich sehr. Das war schon schwierig zu entscheiden, was genau machen wir jetzt.
Mhm.
Wofür wir uns entschieden haben, ist einmal ein kleiner Persönlichkeitstest. Das sind die Big Five. Ich glaube, wenn man mit Psychologie was zu tun hat, hat man bestimmt schon mal von gehört. Das ist so der klassische Persönlichkeitstest, der so 5 Dimensionen von Persönlichkeiten von Menschen versucht zu erfassen.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein längerer Test, aber zum Glück gibt es auch eine kurze Version. Die haben wir in den Fragebogen eingebaut. Das heißt natürlich, dass der nicht ganz so sicher ist wie diese längere Testbatterie.
Ja.
Aber ich denke, ich habe mir die Antworten angeguckt, dass da schon spannende Sachen bei rumgekommen sind.
Das passt.
Ich denke auch.
Und das andere ist ein Charisma-Test.
Mhm.
Den haben wir schon länger auf unserer Liste, dass wir den gerne mal KandidatInnen geben wollen, weil wir das Gefühl haben, das sagt ziemlich gut vorher, wer auch gut ankommt.
Ja.
Und dafür hatten wir auch noch ein paar mehr Fragen und haben dann, Dina hat dann einen Mittelwert berechnet.
Haben wir gemacht.
Ja, das war ganz verrückt, weil ich darf ja alle KandidatInnen einmal vorab treffen in einem ganz geheimen Umfeld, 3 Tage lang, ganz geheim, hinter verschlossenen Türen. Und ihr wusstet auch gar nicht, wer da eigentlich sitzt. Ihr habt nur diesen Zettel von mir bekommen oder ihr habt mir diesen Zettel gegeben und ihr wisst auch nicht, was bei rausgekommen ist. Das ist das Schöne, das klären wir nämlich gleich auf. Und ich hatte echt Angst, dass die KandidatInnen keinen Bock darauf haben.
Haben die das denn gerne gemacht?
Es hat keiner gefragt. Um ehrlich zu sein. Also ich habe wirklich ein bisschen geschwitzt. Ich gebe es jetzt gerne an dieser Stelle, kann ich es glaube ich sagen. Ich dachte so, also ich habe 20 Minuten mit denen was anderes aufgenommen. Das werdet ihr alles noch hören. Erkläre ich auch alles am Ende gerne noch. Und dann hatten wir noch Zeit für diesen besagten Zettel, den einen. Und ich hatte wirklich echt Angst. Ich habe geschwitzt. Ich dachte so, boah, wenn ich jetzt sage, wir machen hier so einen kleinen psychologischen Test. Also wenn jemand zu mir sagen würde, hier, Maribel, da ist ein Zettel, das ist ein psychologischer Test. Füll den doch gern mal aus. Dann gucken Psychologinnen drauf, was das ist. Weiß ich jetzt nicht, ob ich sofort sagen würde, yay! So. Aber alle waren so, oh cool, voll spannend, ja, zack, 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 zack.
Ja, geil.
Aber ich glaube, das müssen wir dann öfter drüber machen.
Ja?
Ihr könnt infiltrieren. Das direkt mal, ich glaube, wir gehen direkt hier nach mal in die Chefetage hoch.
Und wir erhöhen auf 20 Fragen.
Wir erhöhen auf 20 Fragen. 30 Fragen. Mindestens. Und machen das aber jetzt immer.
Ja, also mir hat Spaß gemacht. Kann ich nur sagen. Ich fand es auch ganz toll zu beobachten, wie die alle das ausgeführt haben. Also die Art und Weise werde ich euch gleich auch was zu erzählen natürlich. Denn nochmal, ihr habt diese Tests ausgewertet. Aber ihr wisst nicht, welche Person hinter den Tests steht. Das weiß nämlich nur ich, weil ich dachte, ich brauche auch eine Rolle hier. Irgendwas muss ich auch dazu beitragen. Und ja, wir haben die ausgewertet. Das ist so verrückt. Ich finde das so geil. Also mir macht das wirklich jetzt schon sehr viel Spaß.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich Angst habe, dass das vielleicht total daneben liegt. Aber das wäre ja auch witzig.
Ja.
Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht jede Person so in der Tiefe kenne. Mhm. Wir haben ja den Podcast gestartet, bevor ich irgendwas an Reality-TV geguckt habe. Es ist jetzt 2 Jahre her, das heißt, einige Kandidatinnen kenne ich ganz gut. Aber ihr müsst mir vielleicht auch noch mal ein bisschen Einblick so geben.
Das machen wir natürlich auch. Auch für euch alle da draußen. Es ist nicht, man muss nicht jeden Promi auf der Welt kennen, das ist völlig okay. Deswegen werden wir die alle noch ein bisschen einsortieren, natürlich auch was zu denen erzählen. Wofür sind die bekannt?
Genau.
Welche Geschichten bringen die vielleicht auch mit? Was könnte da drin passieren? Mit welcher Person könnten die aneinander geraten? Und so weiter und so fort.
Kanntest du alle Personen?
Nein, ich kannte eine Person nicht.
Ah.
Nicole Belster-Böttcher. Mhm. Ich bin ganz schlecht in deutschen SchauspielerInnen. Habe Marienhof nie gesehen, daher kannte ich sie nicht. Auch nicht ihre Mutter, Grit Böttcher, die ja vielen Leuten auch ein Begriff ist. Habe mich dann aber eingefuchst und auch dazu würde ich euch gerne später was erzählen.
Ich bin total gespannt. Ich habe gesehen, der Cast spaltet auch ein bisschen, ne?
Ja.
Das ist doch immer so.
Ich finde das eigentlich perfekt, wenn er ein bisschen spaltet.
Ja, da muss doch Emotion rein.
Ja.
Wieso spaltet der?
Naja, immer. Es ist ja immer zu viele Reality-Leute, Gil Oferim, was soll der da drin, bla 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 bla.
Okay.
Ob es immer mehr Reality-TV-Leute sind, dazu haben wir auch mal eine Analyse gemacht.
Oh.
Und da haben wir gesehen, tatsächlich nicht.
Nee, eben. Nee.
Aber wir haben dieses Jahr noch nicht ausgewertet, also guckt mal auf unser Instagram, die kleine Schleichwerbung. Da werden das auf jeden Fall, haben wir das schon gemacht, wenn ihr den Podcast hört oder das kommt noch?
Aber es ist halt auch mal die Frage, was man als Reality deklariert, weil früher waren ja auch oft Leute aus Jeremy Sex Topmodel zum Beispiel da drin und auch das ist für mich Reality, um ehrlich
zu
sein. Ne?
Genau. Auf jeden Fall.
Und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, da waren nicht so viele aus dem Reality, ja, weil halt keine Ahnung, Temptation Island und Co. damals gab. Also, aber andere sind
nur die dafür. Vorläufer.
Ja, eben.
Die Reality-Stars kommen anscheinend aber auch richtig gut an. Ich habe da gestern nochmal auf die Daten geguckt. Das haben wir letztes Jahr nämlich auch analysiert. Wir haben so viel analysiert letztes Jahr. Hatte ich schon alles vergessen.
Sehr viel analysiert.
Und da haben wir rausgefunden, dass Reality-TV-Stars 30% des kompletten Casts über alle Staffeln hinweg ausgemacht haben, aber fast 50% der Gewinnerinnen gestellt haben.
Aha. So, Freunde.
Ja.
Habt das gehört.
Ja.
Gut, lasst uns reinstarten. Wie gesagt, ihr stellt jetzt quasi Person 1 von Tag 1 vor, was bei dem Test so rausgekommen ist. Nicht jetzt en Detail, aber so die wichtigsten Merkmale. Und ich sag euch dann, wer es ist. Und dann schauen wir mal, ob ihr darauf gekommen werdet oder nicht. Ganz wichtig, glaube ich, kurzer Disclaimer, ihr könnt immer daneben liegen, ne? Also das ist ja jetzt nur so eine Momentaufnahme von so einem Test. Bitte nicht davon ausgehen, dass das alles in Stein gemeißelt ist.
Absolut, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. So ein Persönlichkeitstest wäre wahrscheinlich ausgebreiteter, wenn man mehr Zeit hätte. Ich glaube, so eine ganze Testbatterie macht man ja oft so einen ganzen Tag. Wer schon mal selber ein Assessment Center gemacht hat, wenn er sich für irgendwas beworben hat, weiß, das ist eigentlich ein viel längerer Prozess. Also alles, was wir hier sagen, muss man auch, würde ich sagen, ein bisschen unter diesem Gesichtspunkt einordnen.
Und wir können ja nur einordnen, was wir im Fernsehen über die Leute sehen. Und das kann sich schon noch mal ein bisschen unterscheiden, auch zu wer die Personen dann im echten Leben, sage ich mal in Anführungsstrichen, sind.
Ja.
Dass eine Person vielleicht im Fernsehen super extrovertiert wirkt, aber dann eigentlich zu Hause sozusagen gar nicht so viel soziale Kontakte braucht und sich dann gar nicht so wohl damit fühlt und dann eigentlich anders ist.
Und wir müssen uns darauf verlassen, dass sie die Wahrheit gesagt haben.
Auch noch.
Ne, das ist ja auch ein Ding, wenn Leute psychologische Tests ausfüllen, dass sie dann oft nicht so antworten, wie was sie eigentlich denken, sondern vielleicht doch eher so, was sie denken, was so sozial erwünscht ist. Und das ist schon ein Ding, wenn Leute anonym einen Fragebogen ausfüllen. Ich glaube, die ganzen Kandidatinnen, die wussten, dass das nicht anonym ist, dass wir darüber sprechen werden. Also muss man das auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen im Hinterkopf halten.
Ich glaube trotzdem, die waren ehrlich.
Ja, ich glaube auch.
Schreiben sie sich doch alle auf die Fahne, oder
ja.
nicht?
Ja.
Also, sind doch immer...
Die sind real.
Ja, die sind doch immer real. Und bevor die Masken fallen und kein Blatt vor den Mund nehmen, damit wir alles kurz gedroppt haben, was man so sagen kann. Nein, Spaß. Okay, los, let's fetch.
Warte, vorher, ja, was? Vielleicht sage ich noch kurz was zu dem Test, den wir gemacht haben.
Ach so, ja.
Zu den Big Five.
Ja.
So, einmal kurz als Einordnung.
Sehr gerne.
Ich würde sagen, das ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstests, die es so gibt, die man macht. Und der unterscheidet, dass Menschen auf 5 Dimensionen sich unterscheiden können. Das ist einmal Extraversion, also wie sehr geht man auf andere Leute zu, wie gerne spricht man mit anderen, wie sehr öffnet man sich. Dann das nächste ist Verträglichkeit, wie sehr vermeidet man Konflikte, guckt, dass es allen gut geht, wie sehr
ist man sozial angepasst,
mhm. solche Sachen. Das nächste wäre Gewissenhaftigkeit, also hält man sich an Regeln.
Macht man die Steuererklärung in dem richtigen Zeitrahmen.
Ganz genau, sehr relevant jetzt im Januar.
Zieht man immer Parktickets?
Es ist sehr vorhersehbar für so schulischen Success, schulische
Erfolge und
schulische Erfolge, berufliche Erfolge, auch für tatsächlich für studentische Erfolge. Mhm. Und wir, wenn
Wie
ich
haben
uns
wir das
angucke, frage ich mich auch zwischendurch manchmal. Also ist sowas. Dann das nächste wäre Offenheit für neue Erfahrungen. Mhm. Also wie sehr lässt man sich auf neue Sachen ein. Und das letzte emotionale Stabilität.
Mhm. Also wie schnell reagiert man emotional und kann das auch wieder regulieren? Also wenn man wütend ist, danach wieder ruhig werden.
Und auch wie sehr ist man vielleicht in seinen eigenen Gedanken, macht sich Sorgen, ist ein bisschen neurotisch vielleicht.
Okay, Person 1.
Person 1.
Die erste Person, die ich auch treffen durfte, ja.
Mhm. Person 1 ist absolut nicht verträglich. Die hatte die... Der oder sie hatte den niedrigsten Score von allen. Würde ich sagen, auf jeden Fall eine Person, die eskaliert.
Ja. Und die auch damit halt kein Problem hat.
Mhm.
Kein Problem anzuecken. Ich würde sagen, der Rest ist jetzt nicht so auffällig. Bisschen extrovertierter als die Grundgesellschaft, aber auch nicht mehr im Vergleich zu dem Cast eigentlich.
Ja. Ja. Möchtet ihr mal raten?
Ich habe noch mehr. Ich habe mir gedacht, okay, wenn es eine Frau ist, könnte es natürlich sein, dass die Person sehr schnell als Zicke gelabelt wird.
Ja.
Wenn es ein Mann wäre, könnte ich mir vorstellen, dass er eher die Person wäre, wo man sagt, der spricht die unangenehmen Wahrheiten.
So, der ist real.
Der ist total real.
Der hat kein Problem damit, auch mal anzuecken. Mhm. Sowas.
Ja. Okay. Und ich habe mir auch gedacht, dass die Person auf jeden Fall auffallen wird, dass sie er oder sie klare Ansagen macht und auch die Person sein wird, die so hitzige Situationen provozieren wird.
Für Sendezeit.
Reden, raten.
Also, wir haben ja viel von Ariel gesehen in den letzten Monaten.
Ja.
Und da hätte ich anhand von dem, was wir zum Beispiel bei Prominent getrennt gesehen haben oder in anderen Formaten, hätte ich gesagt, sie ist auf jeden Fall nicht so verträglich. Und das meine ich jetzt nicht negativ, ne? Verträglichkeit, Agreeableness, nennen wir es auf Englisch, ist jetzt auch eine Sache, die einem im Weg stehen kann. Das kann auch dazu führen, dass man oft übergangen wird. Also ich will jetzt ganz klar machen, dass das nicht unbedingt was Negatives sein muss. Mhm. Aber wir haben sie jetzt als nicht so eine verträgliche Person kennengelernt, würde ich sagen. Deswegen, als ich das gesehen habe, die Person mit dem niedrigsten Score, war sie mein erster Gedanke.
Ja.
Nein.
Das wäre auch zu einfach gewesen.
Ja.
Ich liebe das. Überrasch mich.
Ich gucke hier gerade nochmal im Cast. Wer
du
könnte es
niemals
noch sein?
Drauf kommen.
Nein?
Nein. Es ist Gil Ofarim.
Oh!
Ja. Okay. Gil Ofarim, 43 Jahre alt aus München. Rockmusiker, Schauspieler, Synchronsprecher. Let's Dance gewonnen 2017 mit E-Cut damals. 2018 Schlag den Star gewonnen gegen Pietro Lombardi. 2019 zweiter Platz bei The Masked Singer. 2022 bei der Passion dabei. Ganz gute Karriere bis zu dem Punkt. Dann gab es den David-Stern-Skandal.
Der war das.
In Leipzig.
Oh mein Gott.
Der mehrere Jahre lang behauptet hat, einen David-Stern getragen zu haben und deswegen in einem Hotel nicht drangenommen worden zu sein. Und dann nach 2 Jahren Prozess hat er ja irgendwann mehr oder weniger zugegeben, dass das nicht stimmt, dass er gelogen hat. Behauptet bis heute aber eigentlich, dass er das gesagt hat, um den Prozess zu beenden und nicht, weil er gelogen hat. Und ich habe ihn getroffen, obviously, und als unfassbar ruhige Person empfunden. Er war super ruhig, gar nicht eskalierend. Und alles, was du gerade gesagt hast, dachte ich so, what? Das finde ich so krass.
Das ist krass. Ich dachte gerade, ob wir das bei dem dann vielleicht doch ein bisschen mit sozialer Erwünschtheit erklären können. Weil wenn er auch so Rockmusiker ist, dann würde der sich bestimmt ganz gerne auch einfach als Person sehen, die unbequem ist, die irgendwie den Rahmen sprengt und ein bisschen anders ist. Und hat vielleicht das deshalb so angekreuzt, weil er, ja.
Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir den jetzt im Camp vorstelle,
er hat sich halt bei mir nicht, das ist das Ding. Bei mir hat er halt gesagt, nee, er ist absolut nicht da. Also ich habe ihm ja Fragen gestellt und auf die hat er halt geantwortet so mäßig, nee, wer ist denn so und würde da extra irgendwie Stress machen.
Und ich glaube nicht, dass er extra Stress machen würde, aber dieses, dass er der sein könnte, der sich als der sieht, der die unbequeme Wahrheit sagt, das sehe ich schon ein bisschen, oder?
Könnte.
War ja vorher auch immer so ein bisschen der Fall und hat er ja da auch irgendwie mehr oder weniger machen wollen. Ja, interessant.
Also ich finde, das passt schon eigentlich, ne? Denn keine hohe Verträglichkeit muss nicht unbedingt bedeuten, dass man Streit sucht, aber schon auch, dass man sich als die Person sieht, die nicht immer Ja sagt.
Ja. Aber wie gesagt, mir gegenüber sehr angepasst fast schon. Also zum Beispiel Situation, ich saß auf einem Sessel und die Stars saßen auf einer Couch und ich wollte ihn beten, sich hinzusetzen, beziehungsweise, also weil wir in der Kamera nochmal gucken wollten, ob es passt und er wollte sich nicht setzen, bevor ich mich gesetzt habe. Also weil Höflichkeit, also ich war so, kannst dich ruhig setzen und er so, ich setz mich, wenn du dich setzt. Mhm. Und ich war so, wow, okay, also so viel Scham und so viel, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das ja.
Krass.
Okay. Tag 1, Person 2.
Alles relativ im Durchschnitt. Allerdings ist die Person schon eher hochcharismatisch. Das ist so ein bisschen drüber. Das heißt, wir suchen jemanden, der jetzt eher charismatisch ist, aber auch jetzt nicht den Rahmen sprengt hier.
Also die ganzen Scores von der Person, die waren ja eher so im Rahmen. Da war nichts irgendwie, was so ganz krass herausgestochen ist. Deswegen hätte ich gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen kommunikativ, kooperativ, auch harmoniesuchend. Würde ich jetzt nicht denken, dass das eine Person ist, die easy eskaliert. Hatte auch eine hohe Gewissenhaftigkeit. Also würde ich sagen, auch zuverlässig auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, dass das ein guter Teamplayer oder gute Teamplayerin ist. Und
du
dass
lacht.
Es eher eine Person ist, anhand dem, was die Person angegeben hat, die Konflikte eher deeskaliert, anstatt zu suchen.
Okay. Na dann, schlag doch mal jemanden vor.
Du lachst so laut. Ich hätte jetzt gedacht, der Hubert.
Das hätte gut gepasst.
Das,
ne?
Das klingt nett, aber es ist Eva Benetato.
Ah! Ja.
Ach.
33 Jahre alt, war mal Flugbegleiterin. Karriere hat gestartet. 2019 beim Bachelor André Mangold bis ins Finale gekommen. 2019 Promi-BB, 2020 Promis unter Palmen, 2020 Sommerhaus der Stars mit ihrem damaligen Freund Chris und dem großen Mobbing-Skandal mit André Mangold. 2023 KDS, 2024 The 50, Fame Fighting, Be Real, dann die Abrechnung mit Lisha in diesem Jahr und Forsthaus Rampensau aktuell mit Valentina. Seit 2021 Mama von einem Sohn, Vater Chris Breu, mit dem sie damals im Sommerhaus war, hat auch schon übrigens 3 Songs rausgebracht, was ich gefunden habe. Ja. Und aktuell natürlich in aller Munde mehr oder weniger wegen des mehr oder wenigen Sexskandals mit Serkan Yavuz. Da sie ja mit Serkan Yavuz Sex hatte, der zu diesem Zeitpunkt mit Samira Yavuz noch nicht verheiratet, glaube ich, war, aber schon 2 Kinder bzw. das zweite unterwegs. Und sie hat das ja selber öffentlich gemacht. Daher fand ich alles, was ihr gerade gesagt habt, sehr spannend, aber null passend zu dem, was
nee, das stimmt allerdings.
Wir jetzt irgendwie mitbekommen haben.
Aber nur zum Skandal nicht, oder? Ich finde, ansonsten könnte das schon passen.
Sie ist schon eine charismatische Person. Mhm. Sie war sehr, sehr nett zu mir. Sehr freundlich. Hatte auch eine gute Aura.
Mhm.
Aber fällt ja dann doch immer wieder halt durch viel Reibereien und laut und ich bin die Person, die die Wahrheit sagt, auf.
Mhm.
Deswegen spannend.
Das stimmt. Aber andererseits, in vielen Formaten hatte ich auch das Gefühl, dass sie nicht wirklich die Person ist, die das unbedingt sucht, oder?
Ja, voll. Also ich finde auch gerade in der Dynamik mit Valentina passt sie sich ja wieder eher an. Und da muss man sagen, okay, es gibt diesen einen Skandal, aber abgesehen davon, finde ich, ist sie jetzt da nicht sonderlich auffällig und hier ist sie auch genau im Durchschnitt.
Ja.
ja.
Aber spannend, was denkst du, können wir jetzt schon kurz darüber reden, was du denkst, was passieren wird mit Samira im Dschungel? Weil ich habe das Gefühl, dass ja das ja. die Geschichte ist, oder?
Ja. Ja. Also auf jeden Fall die Geschichte, auf die ich mich am meisten freue.
Bei mir auch.
Ich glaube, das wird krass. Also wenn ich orakeln darf, würde ich schätzen, dass das erstmal von Samira nicht angesprochen wird. Also ich glaube, Samira wird erstmal sich zurücklehnen und sie machen lassen.
Mhm.
Ich glaube aber, dass andere das ansprechen werden. Also eine Person wie Ariel zum Beispiel ist ja sehr feministisch auch unterwegs. Also immer sehr auch so, ne? Und vor allen Dingen das Thema Mama ist da ja auch ganz groß. Und ich glaube, das wird ganz schön krachen. Also das hat ja auch im Forsthaus schon gekracht, ohne dass Samira anwesend war. Jetzt treffen die beiden aufeinander. Das wird spannend. Also das solltet ihr nicht verpassen, Leute. Schaltet unbedingt das Dschungelcamp ein. Ich freue mich so sehr darauf. Ja, das wird krass.
Ich habe auch das Gefühl, dass das einfach so der ultimative Voyeurismus ist, oder? Also wir haben im Podcast auch schon oft drüber gesprochen. Ich glaube, dass einer der Hauptgründe ist, warum Menschen das so gerne gucken, ist, weil wir dann bei so intimen Momenten von anderen Menschen dabei sein können, die wir ja sonst nicht sehen im alltäglichen Leben, ne? Und ich glaube, wir alle hoffen immer auf diese echten, total intimen Momente, wie zum Beispiel Alex Petrovic und Christina. Ich glaube, das hat niemand vergessen, wo Christina da sitzt und sagt, du hast dich verliebt, weil es einfach so ein richtiger, echter Moment ist und man ja im alltäglichen Leben nicht so oft dabei ist, wenn auf einmal, wenn zwei Menschen sich trennen. Also ich war noch nie persönlich bei einem Trennungsgespräch dabei. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist.
Nee.
Und ich habe tatsächlich noch nie diese erste Konfrontation gesehen zwischen zwei Personen, wo die eine was hatte mit dem Partner von der anderen.
Und ich möchte natürlich an der Stelle sagen, dass immer noch der Partner derjenige ist, der nicht fremdgehen sollte.
Ja.
Das möchte ich ganz kurz unterstreichen. Aber trotzdem finde ich, wenn man weiß, dass da, also wenn man darum weiß, dass die Frau auf der anderen Seite, die ist schwanger, die hat schon ein Kind mit dem, dann kann man es auch einfach lassen.
Mhm.
Wir werden sehen, was passieren wird. Was sagt ihr denn, bringt so eine Person mit, also wir haben ja jetzt quasi mit Gil und mit Eva zwei Personen, die so ein großes Schuldkoffer mitbringen ins Camp, die kommen so mit ihrem Rollkoffer da rein, wo ganz viel Schuld draufsteht. Wie verhalten sich solche Menschen? Was bringt das so mit? So, was glaubt ihr?
Meinst du, ob das dann zum Thema wird?
Ja,
oder?
Und wie, also weil ich fand, zum Beispiel, wenn ich die beiden vergleichen darf, Gil war sehr angepasst und sehr zurückhaltend und Eva war jetzt nicht, also ich weiß nicht, sie war schon sehr nach vorne. Also wisst ihr, was ich meine? Die sind so sehr unterschiedlich in ihrem Schuldding, aber sie bringen ja was mit und das bringt ja auch eine Dynamik mit in das Camp. Mit für alle anderen ja auch.
Ja, das ist irgendwie immer total die Frage, wie man mit Schuld halt umgeht. Mhm. Also das ist ja auch ein Verantwortungsthema dann. Übernimmt man Verantwortung für das, was man gemacht hat, für das, ich habe mich falsch verhalten oder eben nicht? Beim Gil weiß ich es nicht genau, weil wir ja nicht genau am Ende sagen können, stimmt das jetzt zum Beispiel mit dem David Stern oder nicht? Er sagt ja, es stimmt nicht, aber es gibt ja diese Kamerabeweise, die eigentlich zeigen, okay, da war gar kein David Stern, ne? Das heißt, der geht da mit eigentlich dann an, ja gar nicht um und übernimmt die Verantwortung einfach gar nicht. Das kann natürlich dann schon noch eskalieren auch, wenn dann jemand darauf beharrt, dass es aber so ist. Meistens bei Menschen, bei denen das so ist, ist Schuld und Scham dann total gekoppelt, dass die dann auch direkt denken, dass wenn sie was falsch gemacht haben, dass sie wertlos sind, dass sie ganz schlimm sind und das können die dann nicht aushalten. Vielleicht würde das dann in eine Richtung gehen, wo das eskalieren kann. Bei Eva habe ich ein anderes Gefühl.
Mhm.
Die beschäftigt sich mit dem Thema und übernimmt ja schon auch irgendwie die Verantwortung. Nicht immer, in jedem Moment. Also sie lässt sich dafür jetzt auch nicht ausweiten und sagt, okay, für immer gehöre ich verdammt. Aber an sich hat die ja ein Bewusstsein dafür, dass das nicht okay war.
Ja.
Und da sehe ich dann weniger Eskalationspotenzial, nur mit ihrem Schuldgefühl.
Mhm.
Allerdings ist sie mit Samira da eingesperrt. Also da ist natürlich dann trotzdem Potenzial. Was würdest du sagen?
Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, weil eigentlich gehen viele Leute ja auch in Dschungelcamp, habe ich das Gefühl, um sich so ein bisschen zu rehabilitieren, eine andere Seite von sich zu zeigen, um vielleicht auch zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, um sich zu entschuldigen. Was eine gute Sache wäre. Ich glaube, bei den beiden sehe ich das nicht so als deren Storyline. Ich glaube nicht, dass deren Storyline ist, dass die irgendwie sagen wollen, ja, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir leid, sondern eher, dass die versuchen, uns als Zuschauer davon zu überzeugen, dass sie vielleicht eigentlich doch nicht die Schuldigen waren.
Mhm.
Meinst du auch bei Eva?
Sie sagt ja schon immer, habt ihr alle noch nie einen Fehler gemacht?
Genau.
Wer ist denn fehlerlos? Und
ich glaube eher, dass das ihre Storyline ist, dass sie so sagt, ja gut, wann ist denn Ende? Wann reicht es denn mal?
Mal sehen.
Also ich glaube, beide kriechen nicht zu Kreuze.
Nee, das glaube ich auch.
Das gleich auch nicht. Boah, das wird krass. Ich freue mich so sehr darauf. Okay.
Ich freue mich da wahnsinnig
drauf. Tag 1, Person 3.
Okay. Fällt da irgendwas auf? Nicht so richtig, ne? Die ist überall so im Durchschnitt. Das heißt, wir suchen jetzt eine durchschnittliche Person.
Total. Also ich habe mir aufgeschrieben, die ist sehr agreeable, die ist gewissenhaft, emotional stabil, guter Durchschnitt. Ich habe gedacht, so anhand von diesen Scores, dass das wahrscheinlich eher so ein harmonischer Teamplayer oder Teamplayerin sein wird.
Mhm.
Praktische Figur, eher lösungsorientiert. Hätte ich so spontan gedacht. Mhm. Also da sticht nichts wirklich krass heraus.
Ja.
Hätte ich vielleicht gedacht, vielleicht auch eher eine von den älteren Personen.
Mhm. Schon mal gut.
Ja. Ich dachte jetzt irgendwie gerade an Mira oder Nicole.
Oder Hardy?
Nicole ist richtig.
Nicole Metzner-Böttcher.
Das passt.
63 Jahre alt. Ihre Mutter war die berühmte Schauspielerin Grit Böttcher, hatten wir gerade schon. Schauspielerin, Moderatorin, kommt eigentlich aus Berlin, wohnt in München, lebt mit ihren beiden Töchtern, ihrer Mutter und ihrem Bruder in einem Haus in Ismaning. Ganz spannend. Hat mal beim BR ein Volo gemacht und hat dann 17 Jahre bei Marienhof mitgespielt. Hat auch schon mal Reality-Erfahrungen gesammelt. Und zwar war sie 2018 bei Promi BB, hat den 9. Platz gemacht. Ich habe extra nochmal reingeschaut. Ganz spannend, damals wollte sie abbrechen, weil sie nicht wollte, dass ihre Kinder sie so sehen, so verwahrlost. Ja, im Dschungel ist jetzt auch nicht mit Maske vorher. Mal gucken. Und genau, zuletzt hat sie so Soko, Tatort und ARD-Sachen gemacht. Ich finde das alles sehr, sehr spannend bei diesem Test, denn ich habe sie, es waren sehr spannende 20 Minuten in meinem Leben mit ihr.
Erzähl.
Okay, ich bin sehr
gespannt. So auszudrücken.
Ja.
Sie ist sehr aktiv, ist, glaube ich, das richtige Wort. Also sie konnte nicht ganze 10 Sekunden auf der Couch sitzen bleiben, ohne sich zu bewegen. Sie hat sehr viel erzählt und bringt sehr viel mit. Also das ist für mich eine der Personen, auf die ich mich am allermeisten freue. Was ich vorher gar nicht dachte, weil ich sie nicht kannte. Und sie hat sehr viele Emotionen. Sie bringt sehr viel Emotionalität mit. Also ich glaube, sie kann bei vielen Dingen andocken, was erzählen, was fühlen, was mitbringen. Aber hat irgendwie auch nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden, um ehrlich zu sein. Also
das klingt so spannend.
Ja.
Ich glaube, alle Leute, die viel Reality-TV gucken, davon ist sie den meisten wahrscheinlich nicht so ein richtiger Begriff.
Nee.
Ne? Das war auch bei uns so ein bisschen das Feedback, als wir den Cast auch gepostet haben. Was du erzählst, das klingt wahnsinnig spannend.
Mhm. Und dadurch, dass sie halt auch schon mal in einer großen Sendung war, bringt sie trotzdem ja Erfahrung mit. Mhm. Also sie ist jetzt nicht ganz diejenige, die jetzt noch nie irgendwie eine Reality-Show gemacht hat.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, so bei dem Verwahrlost ging es ja vielleicht gar nicht um Outfits
oder
Schminke. Doch schon.
Ja. Deswegen finde ich das so spannend, dass das damals ihr Thema war.
Ja. Ich dachte vielleicht eher so emotional.
Es war, das war so eine, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht zu viel von der Show erzählen, aber das war schon auch so, dass die da jetzt nicht jetzt im Gala-Outfit saßen. Deswegen, ja, bin ich gespannt, wie sie mit dem Thema umgehen wird im Dschungel, da es damals schon ein Thema war. Und sie raucht viel.
Oh, das wird natürlich spannend, wenn dann Gegenstände weggenommen werden, vielleicht, und auch irgendwann die Zigaretten.
Mhm.
Als ehemalige starke Raucherin kann ich mich da richtig reinfühlen.
Ja?
Es ist ja eh schon eine krasse Stresssituation, der ganze Dschungel. Und wenn man dann süchtig ist und das dann entzogen wird, das potenziert ja nochmal alles krass. Ja, da werden die Nerven blank liegen.
Viele Emotionen.
Ja, und da sie so viele Emotionen mitbringt.
Mhm.
Ne? Also, ihr versteht.
Ja.
Tag 1, Person 4.
Toll.
Auch wieder jetzt nichts, was so direkt ins Auge sticht, außer dass sie so ein bisschen weniger charismatisch ist als der Durchschnitt im Cast.
Mhm. Wo man vielleicht nochmal zu sagen muss, ne, charismatisch, das testet hier, wie sehr man andere beeinflussen kann, dadurch, dass man denen ein gutes Gefühl gibt, dadurch, dass man die mitnimmt, dadurch, dass man die mitreißt und an die Hand nimmt.
Mhm.
Und das Spannende ist, in der Forschung findet man ganz oft, dass Leute, die sehr charismatisch sind, dass die oft beruflichen Erfolg haben, oft in so Führungspositionen auch gehen, dass die, dass Leute sich gerne von denen mitreißen lassen einfach.
Mhm.
Und deswegen hätten wir auch gedacht, dass Leute, die besonders charismatisch sind, dass die vielleicht auch im Dschungel die Führungsrolle so ein bisschen übernehmen konnten. Und ich würde jetzt nicht unbedingt denken, dass das auch zwingend die Personen sind, die bei den Zuschauern am besten ankommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das auch die Menschen sind, die gewinnen. Aber ich würde schon denken, dass die relativ weit doch dann kommen.
Mhm.
Mhm. Aber jetzt suchen wir jemanden, der ein bisschen unter dem Durchschnitt
ist. Unter dem Durchschnitt.
Also nach unserer Theorie früh rausfliegt.
Mhm. Und etwas unterdurchschnittliche Verträglichkeit auch.
Aha.
Mhm. Also schon auch ein bisschen, bisschen Streitpotenzial.
Oh. Ja. Na, wer könnte das sein?
Was ist mit dem Steffen?
Oh!
Ja?
Jackpot.
Geil.
Oh, wow! Ja. Steffen Dürr, 51 Jahre alt, aus Hamburg, mit Katharina Wedemann verheiratet. Sie haben Zwillingstöchter. Er war auf der Schauspielschule in L.A. übrigens mal in den 90ern, habe ich rausgefunden. Hat dann ein paar Jahre GZSZ unter uns, in aller Freundschaft, alles was zählt, alle möglichen Sendungen einmal mitgenommen. War auch schon mal bei Promi-BB, hat dann nur einen 11. Platz gemacht, Sommerhaus der Stars einen 5. Platz. Davon kennt er übrigens auch einen anderen Camper, den Patrick Roma. Die kennen sich dadurch. Bei KDRS auch nur den 11. Platz gemacht. Also ihr seid da schon, also ich finde, das hat gerade gut gepasst mit dem, fliegt relativ früh raus. So, und ist übrigens gerade so ein bisschen auf dem Trip, Malle-Sänger zu werden. Er bringt sich gerade viele Singles raus. Unter anderem auch mit Frank Fußbräuch, habe ich gesehen.
Ach so.
Fand ich entspannend auch mal wieder. Ja, war in meinem Gespräch sehr, sehr nett. Kann ich nichts anderes sagen. Zu mir sehr charismatisch. Aber das, was wir aus seinen Sendungen kennen, finde ich, passt 1:1 mit dem, was er gerade gesagt hat.
Mhm.
Spannend. Im Sommerhaus kam der doch auch halb gut an,
ja,
oder? Ich glaube, die eine Seite, mit denen hat er sich verbunden, und die andere Hälfte, mit denen hatte der Streit, ne?
Er ist ja immer so ein bisschen, ich finde, bei ihm trifft der Begriff cringe ganz gut. Ich finde ihn schon ein bisschen cringe.
Und der lächelt auch sehr viel, ne?
Ja.
Gibt er zumindest selber an.
Ja. Ja, also.
Er lächelt wirklich sehr viel.
Und er ist sich ja dessen auch bewusst. Er geht ja damit ganz offen um. Also ich finde, es ist okay. Also ich freue mich auch auf den. Ich finde, der bringt da nochmal, das ist auch eine Person, wo wir dann wieder beim Thema sind, der spricht auch mal unangenehme Dinge an. Also ich glaube, das kann Steffen Dürr sehr, sehr gut. Da bin ich gespannt drauf.
Passt zusammen.
Das passt mit der Verträglichkeit.
Ja. Ja. Tag 1, Person 5 sind wir, ne?
Ja. Mhm.
Ähnliches Profil ein bisschen wie der Steffen.
Oh, okay.
Aber noch weniger verträglich.
Am wenigsten verträglich vom ganzen Cast.
Was?
Mhm.
Also anhand von dessen würde ich schon denken, dass das die Person mit dem größten Dramapotenzial sein kann. Weil gleichzeitig ist die Person auch sehr emotional stabil. Das heißt, die eskaliert nicht nur, sondern die kann auch diesen Streit dann
gut aushalten.
Ja.
Ja. Wollt ihr raten?
Okay, das heißt, es ist ganz anders.
Hardy Krüger.
Ah. Den kannte ich tatsächlich vorher nicht.
Mhm. Hardy Krüger Jr.
Den kennt man sehr, ne? Der ist berühmt, oder?
Ja.
In meiner Welt hatte ich ihn noch nicht gehört.
Schauspieler eben. Okay. 57 Jahre alt, eigentlich aus der Schweiz, ist Sohn von Hardy Krüger, einer der erfolgreichsten Schauspieler in den 50er und 60er Jahren. Und hat verschiedenste Filme schon gespielt, zum Beispiel Asterix und Obelix gegen Caesar in den 90ern. Ich kenne ihn von Let's Dance, dort hat er 2022 mitgemacht, hat aber leider den letzten Platz belegen müssen, weil er Corona in Show 1 und 2 hatte und dann ausgeschieden ist und gar nicht wirklich getanzt hat. Hat mir sehr leid für ihn damals getan. Dann kenne ich ihn noch von GZSZ, ich bin nämlich leidenschaftliche GZSZ-Guckerin, und da hat er 2024 mitgespielt und hat den Vater von Lilly und Jonas Seefeld gespielt. Eine ganz dramatische Rolle, da gab es auch ein großes Special mit ihm und so. Er hat eine ganz spannende Rolle dort eingenommen. Ein Vater, der sich lange nicht blicken lassen hat und dann viel Scheiße gebaut hat. Schreibt auch noch Romane und ist auch im Theater unterwegs. Also ist viel beschäftigter Mann. Und Mia Demon kennt ihn, habe ich gesehen, weil die liked immer seine Beiträge.
Okay.
Das habe ich rausgefunden. Aber passt absolut rein gar nicht zu dem, was er gerade gesagt hat, von dem Bild, das ich habe.
Okay.
Deswegen umso spannender, diese Person in dieser Ausnahmesituation zu sehen.
Aber glaubst du, würdest du sagen, dass er sich als jemand sieht, der die unangenehme Wahrheit ausspricht?
Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Er ist wie viele TV-Persönlichkeiten jemand, der eine gewisse, ich will nicht sagen Wand aufbaut, aber ja schon einfach eine Professionalität mit in den Raum bringt, wo man schon auch sagt, okay, der kann einfach professionell auch auf eine Frage antworten, ohne auf die Frage zu antworten. Mhm. Deswegen kann ich es nicht sagen. Also kann alles passieren. Wundertüte.
Ich bin gespannt.
Das finde ich richtig krass. Ja. Das hätte ich null gedacht.
Nee, das
hätte gedacht, dass es, ich hätte gedacht, ihr sagt, das ist so ein Durchschnittsmensch.
Oh, nee. Nee, das will ich nicht sagen.
Krass.
Er ist auch nicht so offen, was neue Erfahrungen angeht.
Und das finde ich auch ganz interessant, denn er hat mir minutenlang von Australien erzählt. Er liebt Australien, er war dort schon unterwegs, hat schon unterm Sternenhimmel geschlafen, der kennt sich bestens in Australien aus, der weiß eigentlich ganz genau, was da passieren wird. Mhm. Wenn du jetzt siehst, er ist eigentlich nicht offen für Neues und der macht Jenny irgendwelche neuen Sachen. Hä?
Ja.
Spannend.
Ja.
Okay, aber Australien ist jetzt auch nicht ein Land, was total raus aus der Komfortzone ist, ne?
Und dann ist der Dschungel ja auch nicht so sehr raus aus der Komfortzone.
Da er sich auskennt, eigentlich nicht.
Da er sich schon auskennt, ne? Deswegen.
Stimmt.
Ja.
Und eigentlich hat er ja auch das gemacht, was sein Vater gemacht hat. Ist auch Schauspieler geworden.
Genau.
Oh.
Der mag schon seine Routinen, ne?
Mhm. Der mag die Routinen.
Okay. Tag 2, Person 1.
Was willst du sagen, Lina?
Also. Der ist extrem extrovertiert. Aha. Oder sie, gibt er oder sie zumindest an. Das würde ich sagen, ist dann so sehr energiegeladen, sehr präsent, sehr gesellig. Feiert sicherlich auch ein paar Feste gerne.
Mhm.
Hat aber auch, wenn ich das richtig hier sehe, ja, eine relativ niedrige Gewissenhaftigkeit. Oder, also jetzt nicht komplett niedrig, aber schon niedriger als der Durchschnitt vom Cast. Wo ich sagen würde, dass er auch schon eher so spontan ist und auch schon sich vom Moment wahrscheinlich leiten lässt, hätte ich das Gefühl.
Mhm.
Und was ich spannend fand, ist, dass die Person sich selber als charismatischsten eingeschätzt hat. Also der hatte schon das Gefühl oder sie, dass er oder sie der Führer wird oder Führerin dieser ganzen Gruppe. Ich denke, dass die Person auch versuchen wird, das so an sich zu reißen und so zu übernehmen und zu sagen, okay, das wird jetzt so und so gemacht. Und ich würde auch denken, dass die Person so schon im Zentrum steht der Aufmerksamkeit und auch schon eher zentral ist.
Oder, und das vor allen Dingen sein möchte.
Vor allem auch das sein möchte.
Okay. Wer könnte das sein?
Ich glaube, wir sind uns einig, ne?
Ich glaube, wir sind uns einig.
Sag du.
Ich denke, dass es Bauer Patrick ist.
Ja. Jawohl.
Ja?
Ja. Passt perfekt. Es ist Patrick Romer. Bauer Patrick Romer, 30 Jahre alt, Landwirt, bekannt geworden 2020 bei Bauersucht Frau. Er hatte dort damals die meisten Bewerbungen. Mehr als 10.000 Frauen haben sich für ihn interessiert. Antonia, seine Ex-Freundin, war dort auch in der Show. Aber sie wurden erst nach den Dreharbeiten übrigens ein Paar. Musste ich auch nochmal nachlesen. Dann hat er 2022 Couple Challenge mit Antonia den dritten Platz gemacht. 2022 das Sommerhaus der Stars gewonnen mit Antonia. Und hat dort viele Zuschauenden sprachlos zurückgelassen, da er dort mit Antonia umgegangen ist wie mit Scheiße, um es einfach mal auszusprechen. Daher kennen übrigens auch er und Steffen Dürr sich schon, denn die waren auch ja zusammen im Sommerhaus, habe ich ja eben auch schon mal angeweht. Deswegen, ich finde es spannend, die Kombination bei den beiden. Hatte dann eine Affäre mit Gloria Glumack. Und ist seit Oktober 23 wieder vergeben. Super glücklich, wie man auf Instagram sehen darf, an Annelie Henze.
Okay. Weißt du, was zwischen ihm und Steffen war?
Im Sommerhaus?
Waren die Buddies oder waren die?
Ja, ich glaube, die sind halt beide Platzhirsche, ne?
Hm.
Mhm.
Ja.
So.
Ja, ich finde, das kann man hier auch ganz klar sehen. Also, ja, der wird auf jeden Fall versuchen, da alles an sich zu reißen.
Ja.
Bin ich relativ sicher. Oder er ordnet sich einem älteren Mann, dem könnte, würde er sich vielleicht noch unterordnen.
Mm.
Das könnte ich mir schon noch vorstellen. Aber ich glaube, der wird entweder versuchen, die Führung zu übernehmen oder halt irgendwie so der Vizepräsident zu werden. Ne?
Mm.
Wenn irgendwie so, zum Beispiel Hardy Krüger, den kenne ich jetzt tatsächlich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass das so vom Profil her, so vom schon allein vom Alter her und so seinem Standing jemand ist, wo Patrick dann sagen würde, okay, dann gehe ich auf die Nummer 2. Ja, ein bisschen wie auf dem Bauernhof.
Ich habe ja mit ihm gesprochen, logischerweise, und der ist auch sehr motiviert, das können wir uns alle vorstellen. Ich glaube, der wird auch angefressen sein, wenn er eine Woche lang nicht in die Prüfung gehen wird, weil in der ersten Woche rufen ja wir alle, beziehungsweise ihr da draußen, für die Person an, die in die Dschungelprüfung geht. Und ich glaube nicht, dass die Menschen ihn erstmal sehen werden, bei all den anderen, die dort zur Auswahl stehen. Und ich glaube, das wird ihn sehr wurmen, dass er da eine Woche lang nichts zu tun hat. Und, das verrate ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall noch einen guten Funfact über ihn, aber das werdet ihr während der Staffel hören. Ich sage es gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist.
Ich habe noch einen tollen Funfact für dich. Wenn er in der ersten Woche in keine Prüfung gewählt wird, da sollte er sich auch eigentlich keine Sorgen machen. Das ist ein gutes Zeichen, denn wir haben die Daten analysiert, natürlich, was die Prüfung voraussagen können. Und tatsächlich, die Menschen, die am Anfang die ganze Zeit in die Prüfung gewählt werden, die gewinnen nie. Und ich glaube, die wenigsten von den Leuten, die am Ende gewinnen, wurden überhaupt in eine Prüfung gewählt von den Zuschauenden.
Ja.
Ich glaube, fast niemand. Ich müsste es nochmal nachgucken. Könnt ihr mal gucken bei Instagram? Da ist alles. Aber ich glaube, es war fast niemand, der am Anfang, wenn du am Anfang, je mehr, jede Prüfung, die du gewählt wirst, schmälert deine Gewinnchancen drastisch.
Ja, aber es ist ja für Leute wie Patrick vor allen Dingen natürlich was, worauf sie hinwollen. Also das ist ja das, wo sie sich zeigen wollen. Mhm. Das ist ja der Moment. Und sie ziehen ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, was passieren wird, aber beim Einzug gibt es ja in der Regel irgendwelche Prüfungen, dann können sie sich kurz zeigen und dann ist ja quasi eine Woche lang nothing to do für einen starken Mann, der gerne mal mit Krokodilen kämpfen möchte, keine Ahnung. Was weiß ich nicht was. Ja, deswegen. Ich glaube, das kann an den Nerven.
Ja. Aber dann kann er sich das ins Gedächtnis rufen und beruhigen. Und dann in Woche 2 kann er sich in jede reinwählen lassen.
Ja.
Von den anderen.
Okay. Tag 2, Person 2.
Die ist total agreeable. Verträglich.
Am verträglichsten
von allen.
Das
haben wir noch gar nicht gesehen. Der höchste Score von Verträglichkeit. Aber so wie du guckst, hast du das nicht erwartet.
Also anhand von dem, was die Person angibt, würde man denken, dass das wirklich so der Ruhepol des Camps ist. So eine richtige Ruhe, ruhige, ausgeglichene Kraft, die eher so die Streits deeskaliert. Und ich hätte gedacht, vielleicht sogar so eine, Elternfigur. Denn, wenn ich das richtig sehe, hat die auch eine hohe emotionale Stabilität, kümmert sich um andere Leute. Also ich hätte gedacht, die könnte anhand von dem, was wir sehen, ja diese Elternfigur übernehmen. Und dass da auch eine Chance besteht, dass die vielleicht von anderen ausgenutzt ist, eben weil die so verträglich ist und nicht konfrontativ.
Wir reden von Tag 2, Person 2.
Und die Person ist auch relativ uncharismatisch.
Gibt sie zumindest selber an.
Ja. Ja.
Und dessen würde ich sagen, das sind relativ geringe Gewinnchancen.
Okay, was ist, wenn ich euch jetzt sage, dass das Ariel war?
Ich hätte das jetzt auch getippt.
Ja?
Doch. Ja, wegen dem Verträglichkeitsding, weil ich glaube, dass sie sich selber so sehen will. Dass sie selber, also erstmal hätte ich gesagt, grundlegend ist sehr wahrscheinlich eine Frau.
Ja.
Wegen der Verträglichkeit, also... Wir müssen ja auch ein bisschen mitdenken, dass die soziale Erwünschtheit mit einfließen kann. Geschlechterrollen schreiben uns vor, dass wir verträglich sein müssen. Und ich glaube, dass sie eine Person sein kann, die sich selber auch so als People-Pleaserin bezeichnet, die gerne ja gemocht werden will da. Ob das klappt, ist ja eine andere Geschichte. Mit den Konflikten.
Also, ich kann dir mal erzählen, dass die Ariel eigentlich eine Person ist. Also es ist so lustig, egal wer sie quasi off-cam, um es mal so zu betiteln, trifft, sagt immer, hey, krass, habe ich gar nicht gedacht, so ist sie. Weil es ist eine ganz zuckersüße Maus. Ich liebe die. Die ist super nett, ganz süß. Klar, ich habe auch nichts mit ihr zu streiten. Aber ich finde das so krass, weil sie ist auch ganz leise eigentlich. Also die kommt jetzt nicht hier rein und schreit hier rum. So, und ich meine, wir kennen Szenen von ihr, wo sie in einen Raum reingeht und einfach alle anschreit und sagt, du bist peinlich. So. Deswegen, ich finde das so krass. Ich glaube, sie ist einfach in Ausnahmesituationen ist sie ganz on.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja. Passt ja auch sehr gut. Also was du sagst, passt perfekt zu dem Test. Es passt nur nicht jetzt immer zu dem, was wir im Fernsehen sehen.
Ja,
ne?
Ja, eigentlich gar nicht.
Ja.
Für alle, die Ariel nicht kennen sollten. 23 Jahre alt, aus der Schweiz, war mit Giuliano 2023 bei Lovewhole. Das ist der Moment gewesen, wo wir sie alle entdeckt haben. Für alle, die die Sendung nicht geschaut haben, Lovewhole war eine Show, in der man, in der am Anfang die Leute dachten, sie suchen Singles, also die Single waren, die wussten, dachten, ich suche hier Singles und es ist eine Dating-Sendung. Aber unter den Singles waren auch Pärchen dabei, also sowohl Giuliano als auch Ariel waren dort drin in dieser Villa und haben andere gedatet. Die anderen wussten aber nicht, dass Ariel und Giuliano ein Paar sind. Und so ging das quasi los mit den beiden. Die beiden haben diese Sendung überlebt, waren weiterhin ein Paar und haben eine Tochter zusammenbekommen und haben sich sogar verlobt vorher. Dann aber getrennt prominent getrennt, haben sie dann als nächstes gemacht, logischerweise, und haben dort 2025 gewonnen, die Sendung. Sie hat zwar vor allem Angst gehabt, aber nochmal, ich möchte es nochmal betonen, sie haben diese Sendung gewonnen und sie haben auch in den Spielen am Ende gar nicht so schlecht abgeschnitten. Dann war sie bei iToo Reality Stars in Love 2025, hat dort peinlich geboren, hat sehr oft peinlich gesagt und ja, ist eigentlich bekannt für ihre Ausraster.
Spannend. Ich würde prognostizieren, dass die am meisten, oder nicht am meisten, aber auch viel in die Dschungelprüfung am Anfang gewählt wird.
Davon geht sie aus. Das ist das Schöne bei ihr. Sie ist sehr realistisch, was das angeht. Davon geht sie aus.
Ja.
Sie ist sich dessen bewusst.
Die Daten legen das auch nahe. Wir haben das nämlich ja auch analysiert.
Die schreiende Frau.
Die schreiende Frau, die Menschen, die so gegen Geschlechtervorstellungen, Geschlechterstereotype verstoßen, die werden alle in die Prüfung gewählt.
Ja.
Und die laute Frau.
Sie kriegen sie dann trotzdem nicht.
Nie. Mhm.
Was ich immer sehr schade finde, weil die Personen in der Regel oft ja echt durch die Hölle da gehen ne? und viel gearbeitet haben. Und deswegen, ja, ich bin gespannt. Aber sie ist sich dessen bewusst. Sie hofft zwar, dass es jemand anderes ist, aber sie ist sich dessen bewusst.
Okay. Ich hätte einen Tipp an sie.
Ja.
Soll ich dir denn jetzt schon mal erzählen?
Oh, gerne.
Ja?
Gerne.
Denn wir haben da neulich mal drüber gesprochen und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich der ultimative Tipp für die Menschen, die in die Prüfung gewählt werden.
Mhm.
Denn es gibt ganz spannende Forschung dazu, was Ekel in Menschen auslöst und vor allem aber auch, wie man Ekel unterdrücken kann.
Oh.
Und mein Tipp an Arielle wäre, wenn sie vor diesen Prüfungen steht, dass sie vielleicht kurz eben an Sex denkt, an den letzten Sex, den sie hatte, an einen richtig guten Sex, den sie hatte, sich vielleicht nochmal eben kurz da hineinversetzt, kurz bevor sie diese Spinnen essen muss. Denn es gibt da eine ganz spannende Studie, die sich nämlich angeguckt hat, denn eigentlich, wenn wir drüber nachdenken, ne, so Körperflüssigkeiten von Menschen, Speichel, Sperma, Schweiß, das sind alles Sachen, die wir erstmal instinktiv abstoßen finden. Und es hat auch so eine Funktion, nämlich das sind ja Sachen, oder das sind Körperflüssigkeiten von anderen, die übertragen Krankheiten. Und deswegen haben wir instinktiv so ein Gefühl von, okay, davon halten wir uns lieber fern. Aber wenn wir dann Sex haben, das ist ja dann genau der Moment, wo auf einmal wir das nicht mehr eklig finden, sondern meistens sogar auch vielleicht sogar ganz nett. Und deswegen haben sich Forscher gefragt, woran liegt das? Und da haben die eine Reihe von Studien gemacht und gefunden, dass wenn wir sexuell erregt sind, dann geht unser Ekelempfinden total runter. Und das gilt halt nicht nur für sexuelle Reize, also das gilt nicht nur für Körperflüssigkeiten, sondern auch für sowas wie Kakerlaken. Und die haben dann ganz viele Leute in ihr Labor eingeladen, haben dann erst Pornos geguckt.
Wow!
Und dann danach haben die so eine Reihe von ekelhaften Sachen gesehen und mussten dann zum Beispiel mit ihrem Finger durch so ein benutztes Kondom rühren. Also es war kein echtes Sperma, ne? Die haben das mit Kokosöl simuliert. Da hat die Forscherin mir auch erzählt, da hat sie ganz lange drüber nachgedacht, was denn am besten wohl wie Sperma aussieht, aber kein echtes ist. Kokosöl, falls ihr euch das gefragt habt. Also solche Sachen mussten die machen und dann zum Beispiel auch sowas wie eine Kakerlake anfassen und solche Sachen, die nichts mit Sex zu tun hatten, aber auch ekelhaft waren. Und die haben gefunden, dass die Leute, die vorher die Pornos geguckt haben, also sexuell erregt waren, fanden alle Sachen weniger ekelhaft. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht, wenn du in diese Prüfung gehst, könnte das helfen, weil generell dann dein Ekelempfinden runtergeht.
Wenn das nicht der ultimative Tipp ist, weiß ich auch nicht.
Na?
Also ich weiß nicht, wie einfach es ist, sich in dieser Situation in sexy Gedanken reinzuversetzen, aber ich meine...
Man kann es mal probieren.
Ja, eben.
Schadet ja nicht.
Genau, es kann ja nicht schief gehen. Also ich meine, es kann nicht schlimmer werden eigentlich, als dass man vor allem Angst hat.
Ja, wobei ich mich frage, wenn das immer wieder passiert, wenn die das immer wieder macht, weil sie immer wieder gewählt wird, ob nicht vielleicht doch sich auch in ihrem Kopf was verschaltet und sie dann...
Wenn man Sex hat danach?
Ja, ein bisschen kinky wird.
Oh.
Ja. Ich weiß es nicht. Dazu gibt's keine Studien. Das ist nur meine persönliche Sorge.
Also sparsam einsetzen.
Ich merke, was ihr hier vorhabt. Ihr kommt jetzt mit dieser Theorie, damit wir das mit der armen Arielle machen. Oh, und damit ihr dann danach das auswerten könnt.
Das wäre super unethisch.
Die kann uns danach anrufen.
Ja, okay. Also merkt euch, falls ihr mal was Ekelhaftes machen müsst, an Sex denken.
Aber nicht so oft, denn wir können euch nicht garantieren, dass da nicht irgendwas schief geht dann.
Okay. Aber so ein, zweimal kann man.
Schadet ja nicht.
Wie oft ist man im Dschungelcamp? Ne?
Ja,
das kann man da mal machen.
Ja.
Ich würde mir so wünschen, wenn sie das hört, dass sie das vielleicht versucht und uns danach erzählt, ob das geholfen hat.
Das wäre echt so.
Das wäre mein Traum.
Ich gebe ihr das weiter, keine Sorge.
Toll.
Tag 2, Person 3.
Wir haben ein klares Profil.
Am wenigsten gewissenhaft von allen. Und die niedrigste emotionale Stabilität.
Und gleichzeitig hochcharismatisch.
Mhm.
Spannend.
Das ist auf jeden Fall eine richtig intensive Person.
Ja.
Ich würde sagen, verliert am ehesten die Nerven.
Ja.
Vermutlich auch starke emotionale Schwankungen.
Wenn es ein Mann ist, kommt das gut an. Wenn es eine Frau ist, nicht. Dann ist sie wieder Drama-Queen.
Hysterisch.
Hysterisch, genau.
Mhm. Hat ihre Tage.
Hat
absolut.
Ja, ständig ihre Tage.
Immer.
Und als Mann ist sie, ist er schon auch ein Special Agent.
Spannend. Ich hätte auch gesagt, als Frau, dass man denkt, die ist unreif.
Mhm.
Als Mann, dass man denkt, authentisch.
Mhm. Ja, wahrscheinlich, ne?
Mhm. Ich würde es auf jeden Fall sagen, Sendezeit gehandt.
Mhm. Mhm. Auf jeden Fall.
Aber auch die Person, die als erstes die Nerven verliert, auch am ehesten vielleicht abbricht.
Mhm.
Oh, okay.
Ich glaube aber nicht, dass der abbricht.
Nee? Mhm. Meinst du, es ist ein Mann? Mhm. Was denkst du, ist es?
Es könnte schon auch Umut sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich liege falsch.
Spannend, die ganzen starken Frauen hatten wir alle noch gar nicht.
Aha.
Ich fände es spannend.
Es ist Samira.
Es ist Samira? Das hätte ich nicht gedacht.
Doch, mit dem Charismatischen?
Ja, die ist sehr charismatisch.
Die ist sehr charismatisch.
Mhm. Unfassbar charismatisch.
Ja. Ich würde dir auch hohe Gewinnchancen ausrechnen.
Mhm.
Samira Yavuz, 32 Jahre alt, lebt in Regensburg. Reality-TV-Star, war vorher Make-up-Artistin übrigens. Ging 2018 los beim Bachelor. Sie war dort Nachrückerin und hat die Rose von Daniel Völz ausgeschlagen. War dann bei Take Me Out, Beauty and the Nerd und 2021 dann bei Bachelor in Paradise, woher sie wahrscheinlich die meisten kennen. Dort hat sie sich in Serkan verliebt. Im Wiedersehen haben sie bekannt gegeben, dass sie bereits schwanger sind. Wenn man das so als Paar sagen darf. Wir sind schwanger, ist eigentlich Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie ist schwanger, so. Er hat dann Töchterchen Nova bekommen. 2023 gab es einen Heiratsantrag auf Mykonos. 2024 kam Töchterchen Valea. Und 2025 wurde dann bekannt, dass die beiden im Februar getrennt sind. Und dann kam irgendwann Eva und hat die Hand gehoben, hat gesagt, wow, ich war eine von den vielen oder auch eine von den nicht vielen oder was auch immer. Denn bisher hat Samira noch nicht viel zu all dem gesagt. Serkan war derjenige, der das ganze Thema schon ein bisschen ausgeschlachtet hat. Der war auch schon in ein, zwei Shows damit. Und jetzt ist her time to shine. Und ich glaube, sie ist die Kandidatin, auf die sich sehr viele Leute freuen.
Ja.
Ich freue mich am meisten
auf die. Ich freue mich super doll auf die.
Aber das wird ja eine absolute Ausnahmesituation für sie. Denn, also anhand von diesen wenigen Sachen, die wir haben, ne, würde ich sagen, sie tendiert schon eher ein bisschen in so diese neurotische Richtung. Macht sich viele Gedanken, denke ich. Dann auch diese eher geringere Gewissenhaftigkeit. Das ist schon ja ein Chaos, generell, schon ohne Eva. Aber dass sie da jetzt noch mit der Frau, mit der ihr Ex-Mann sie betrogen hat, in einem Camp zusammen ist, das ist... Also ich hätte, wenn ich jetzt ihre Freundin wäre, hätte ich ihr nicht dazu geraten. Als Zuschauende liebe ich alles daran.
Also
aber
du,
das wird hart.
Du sagst, könnte einiges rauskommen. Mhm. Also weil, wie gesagt, ne, zu diesem ganzen Skandal gibt es sehr wenig Informationen bisher. Sie hat bisher nicht viel dazu gesagt. Es gab ja auch so eine Phase, in der die beiden mehr oder weniger wieder zusammengekommen sind, wo sie ja zusammen im Urlaub waren und zumindest haben sie sich gut verstanden. Und dann war ja Oktoberfest und er hat sich nicht gemeldet und so weiter. Da hat es ja einmal richtig gekracht nochmal.
Mhm.
Und seitdem ist zumindest das, was man jetzt bis jetzt gelesen hat, haben sie ja gar keinen Kontakt aktuell. Es gibt ja auch Gerüchte, dass er gerade eine neue Person datet. Also, und sie hat bis jetzt geschwiegen. Das heißt, es könnte ganz viel dazu könnte endlich auf den Tisch kommen und dann sind wir wieder beim Voyeurismus. Ich will es endlich wissen. Ich werde die Puzzleteile zusammensetzen, um Alex-mäßig zu sagen, ich möchte, das Puzzle muss endlich komplett werden. Ich möchte es endlich verstehen.
Ich glaube, das wird wahnsinnig spannend.
Oh,
ja. Wahnsinnig spannend. Aber spannend, dass du gerade auch nochmal angesprochen hast, dass Serkan ja schon in einigen Shows war.
Ja.
Denn ich finde, wenn man jetzt das mal vergleicht, ne, das sind natürlich auch zwei unterschiedliche Personen, aber wie die anderen Menschen mit Serkan umgegangen sind und wie sie mit Eva umgegangen sind, das ist schon sehr unterschiedlich.
Ja.
Ist ja oft so, dass man dem Mann das verzeiht, ne?
Ja, ne?
Ja. Und dabei das hatte halt, er hatte die Verantwortung.
Naja,
er
klar.
war ja in der Beziehung.
Ja. Ja.
Also ich finde, man kann Eva für vieles kritisieren, aber da hat sie schon einen Punkt.
Mhm. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Tag 2, Person 4.
Wir haben wieder ein ganz klares Profil.
Oh.
Ja, ein bisschen anders als jetzt das von Samira. Denn die Person ist sehr gewissenhaft. Ist es die gewissenhafteste Person aus dem Cast? Ja.
Aha.
Und relativ, also sehr, sehr unoffen für neue Erfahrungen und gleichzeitig hochcharismatisch. Das ist eine sehr spannende Kombi, oder?
Absolut. Also ich hätte gedacht, dass da eher keine Konflikte gibt. Und ich fand das mit der geringen Offenheit total spannend, weil eigentlich ist das ja dann total kontraproduktiv.
Wieso gehst du zum
Dschungel? Ja, total. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwer für die Person wird. Vor allem in den Prüfungen könnte ich mir das sehr, sehr schwierig vorstellen. Und ich glaube, dass dadurch auch viel Sendezeit entstehen könnte. Und ich hatte gedacht, dass vielleicht dadurch, dass die Person so gewissenhaft ist, dass sie so ein bisschen so die Camp-Polizei werden könnte. Also die Person ist dann, die guckt, dass sich alle an die Regeln halten, dass irgendwie nicht tagsüber geschlafen wird und vielleicht auch irgendwie so, dass der oder sie die gerechte Essensverteilung so plant und diese Dinge.
Wer könnte das sein?
Mein Tipp ist Mirja.
Das wäre auch mein Tipp. Oder Simone. Halt so eine, ich würde denken, dass es auf jeden Fall eine Frau ist, die vielleicht schon so ein bisschen älter ist.
Nee. Nein.
Ah. Okay, dann ist es Umut.
Ja.
Umut ist so unoffen für neue Erfahrungen.
Das hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte die Fragen falsch gelesen.
Umut.
Der wirkt für mich nicht wie jemand, der nicht offen ist für neue Erfahrungen.
Umut Tekin, 28 Jahre alt, aus Ravensburg, hat meine Ausbildung als ambulanter Pfleger gemacht, war 2022 bei der Bachelorette Shannon, ist bis Folge 6 gekommen, hat damals schon ein bisschen die rote Fahne geschwungen, 2022 dann bei Bachelor in Paradise, ist dort zusammengekommen mit Jana Maria, 2023 sind die beiden auch zusammengezogen, dann zu Temptation Island. Dort wissen wir alle, was passiert ist, ist er mit Verführerin Emma zusammengekommen. Es gab auch Sex beim Temptation Date, die beiden unvergessen. Eine Szene, die ich niemals vergessen kann übrigens, wie sie auf der Waschmaschine. Dann waren sie lange zusammen, waren auch zusammen im Sommerhaus der Stars. Platz 5 haben sie dort gemacht. Dann gab es verschiedenste Fremdgehvorwürfe gegenseitig. Hat einer via Instagram Schluss gemacht oder war es doch WhatsApp? Daraus ist auch ein Song entstanden. Dann gab es die endgültige Trennung. Umut war dann nochmal bei Love Island und ist dort bis ins Finale gekommen mit der lieben JJ. Und danach war irgendwie doch nichts. Er ist danach wieder mit Emma übrigens ins Bett gegangen. Haben die beiden ja schon mal verkündet auch. Ja, und jetzt geht es ab in den Dschungel. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich mag Umut sehr gerne. Ich habe ihn das erste Mal nach Temptation Island kennenlernen dürfen. Dort hatte ich Emma und ihn zu Gast im Aftershow-Podcast und habe die beiden als hochcharismatisch empfunden.
Glaube ich.
Er ist sehr, sehr fürsorglich. Ich war letztens auf einem Event, auf dem er auch war. Da hat er sich sehr darum gekümmert, dass ich was zu essen bekomme. Ist ein ganz netter Mensch. Ich mag ihn wirklich unfassbar gerne. Aber ja, die kleine rote Fahne, die da immer gerne mal geschwungen wird. Ich bin gespannt.
Ja.
Was glaubst du, was seine Mission ist im Dschungel?
Ich glaube, er sagt ja immer, dass er drauf pfeift, wie die Leute ihn wahrnehmen und dass ihm das alles egal ist. Aber ich glaube schon, dass er auch jemand ist, der gerne zeigen möchte, ich bin so nicht. Diese klassische, auch Eva, glaube ich, möchte das gerne machen. Beweisen, ich bin so nicht, wie alle denken. Ich glaube, er möchte auch eigentlich gerne doch tief in sich drin beweisen, ich bin nicht die Red Flag, ich bin ein guter Typ, ich kann was. Möchte auch zeigen, dass er nicht nur daten kann, sondern dass er auch mal eine Prüfung machen kann. Dass er, ich glaube, der hat ganz viel Angst vor den Sachen. Aber dass er diese Angst überwinden wird. Dass der für sich selber das auch braucht, um sich selbst das zu bestätigen. Und da ja irgendwie auch ein Loch stopfen muss in dieser Selbstbestätigung. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da sehr drauf. Bringt viel mit. Sehr emotionale Person.
Ich finde das noch total spannend mit der Gewissenhaftigkeit, dass sie bei ihm so hoch ist. Vielleicht ist es so, dass er so ein eigenes Wertesystem hat.
Hat er ja.
Genau. Und
was er ja aber selber immer über Bord wirft. Deswegen finde ich das ja so spannend.
Ja, und dass er innerhalb von dem so total gewissenhaft ist. Und dann zum Beispiel zählt da dann auch mit rein, dass wenn er mit einer Frau unterwegs ist, dass er um sie sorgt und so, ne? Und deswegen kümmert er sich so um dein Essen, dass das so diese Aspekte der Gewissenhaftigkeit sind, die wir vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil es so innerhalb seines eigenen Wertesystems stattfindet.
Ja. Okay. Ich glaube, mit dem, was du gesagt hast, dass er eigentlich doch gemocht werden will, liegst du total richtig. Wir wollen alle gemocht werden. Ne? Menschen sind soziale Wesen. Es ist uns sehr wichtig, was andere Leute denken. Es ist sehr wichtig, so Teil von einer Gruppe zu sein. Und es gibt ja immer so Charaktere, die dann sagen, mir ist das total egal.
Hat er auch letztens erst wieder gepostet, groß.
Bestimmt. Ne?
Also als dann er wurde ja vorher bekannt gegeben, dass er dabei ist. Und dann war sie gleich wieder so, ja, und die Hater, ach, ist mir doch egal und so. Und ich denke mir immer so, doch, es ist dir nicht egal.
Es ist niemandem egal.
Es ist niemandem egal. Ja. Und gleichzeitig, wenn man etwas so oft extra sagen muss, dann ist das ganz oft, um sich selber davon zu überzeugen.
Ja. weil man es selber eigentlich hören will.
Genau.
Ja. Und ich glaube, es gibt ja auch so Leute, die sich dann so KandidatInnen, die sich dann so reinfallen lassen in diese Rolle. Da muss ich mal an Valentina zum Beispiel denken, die das ja schon dann so embrace hat, dieses, okay, ja, ich bin dann halt
die
Bösewichtin, ne? Und dann ist das halt meine Rolle und das klickt auch gut. Ich finde total spannend, jetzt im Forst aus Rampensau dann auch zu sehen, dass das, glaube ich, schon auch viel eine Rolle ist. Denn ich finde, da hat man schon gesehen, wie viel das schon aber auch innerlich mit ihr macht, dass sie nicht so abgeklärt ist, dass sie das was mit ihr macht, wenn sie die Unbeliebteste ist, dass wenn Leute sie raushaben wollen, wenn Leute sie nicht mögen. Also ich glaube, dass das sehr viel Fassade ist. So sind Menschen einfach nicht. Nein. Wir sind soziale Wesen.
Wir wollen alle gemocht werden.
Mhm. Okay, kommen wir zum letzten Tag. So viele Personen sind nicht mehr offen. Dementsprechend wird es ein bisschen einfacher für euch. Person 1, Tag 3.
Das ist jetzt wieder ein bisschen weniger klares Profil, außer dass die Person sehr emotional stabil ist.
Was ich da auch noch habe, ist, dass sie ja eine hohe Verträglichkeit auch hat, ne? Also eher so empathisch, kooperativ, wahrscheinlich teamorientiert und eher eine niedrige Offenheit. Was auch spannend ist, wo ich mich auch gefragt habe, okay, das könnte schwierig werden in diesen neuen Situationen. Ich hätte gedacht, ja, wahrscheinlich eine ausgeglichene Figur, wahrscheinlich eher ruhig. Ich könnte mir vorstellen, dass Konflikte eher vermieden werden und eher nicht so ein Dramamagnet, aber so ein sozialer Anker. Mhm. Wenn ich das jetzt so sage, würde ich denken, das müssen jetzt aber Simone Ballack oder Mirja sein.
Hubert Feller.
Nein. Ach, okay, ja, das passt auch ein bisschen, ne?
Hubert Feller, seit 2006 mit Matthias Mangiapane zusammen, wissen viele ja nicht. Die beiden haben sich in Darmstadt bei einer Friseurlehre kennengelernt und hatten auch ein gemeinsames Reisebüro, finde ich ganz lustig. Seit 2006 bei Hot oder Schrott dabei. 2017 war er im Sommerhaus der Stars mit Matthias, haben sie Platz 3 gemacht. 2018 hatten die beiden eine TV-Hochzeit und 2020 hat er bei KDRS den letzten Platz gemacht und hat auch mehrere Singles rausgebracht und ja, Matthias selber war ja auch im Dschungel. Sein Mann, der war in der 12. Staffel dabei und wurde damals 5. Das war die Staffel mit Jenny Frankhäuser als Königin.
Spannend.
Ja.
Der wird wahrscheinlich auch viel in die Prüfungen gewählt.
Glaubst du?
Weil kann ich mir gut vorstellen. Weil er
der andere Schwule, die queere Person, der auffällige.
Der bricht ja schon einfach mit seiner Existenz, mit Geschlechterstereotypen, unabhängig davon, wie er sich jetzt präsentiert. Und das haben wir ja gesehen anhand der Daten, dass das einfach eine Vorhersage liefert.
Ich finde spannend, dass der wieder da ist, weil ich glaube, hatte man nicht zwischendurch vermutet, dass irgendwas mit dem ist, dass es dem nicht so gut geht, weil der war sehr lange von der Bildfläche verschwunden, oder?
Ja, ich mag ihn sehr gerne. Er war sehr freundlich in dem Interview, sehr offen, tolle Aura mit in den Raum gebracht.
Oh, der ist auch hochcharismatisch, sehe ich
hier. Ja, das passt sehr dazu. Guckt einen auch ganz viel an, wenn er mit einem spricht. Ja. Das mag ich auch immer gerne. Sehr aufmerksam. Und wir haben uns viel über Astrologie und so unterhalten. Mhm. Er ist sehr empfänglich für, ja, so halt ein bisschen, ne, Esoterik. Da ist er vorne mit dabei. Auch die Person, die er mitbringen wird, ist auch esoterisch unterwegs.
Er bringt nicht Matthias mit.
Ich glaube, ich darf das hier noch nicht öffentlich sagen. Deswegen.
Ich bin gespannt.
Okay, Tag 3, Person 2. So viel sind nicht mehr offen. Jetzt könnte eigentlich nicht mehr. Das gibt es, glaube ich, nur noch 50-50, ne? Ja, wir sind nur noch bei 50-50 Chance.
Also, sind noch Simone und Mirja, ne?
Genau.
Okay. Person 2 von Tag 3, sehr ausgeglichen. Ausgeglichene Werte in allen Bereichen. Ich würde sagen, anpassungsfähig, belastbar, wenig Konflikte. Solide, aber unspektakulär.
Ja, ich sage Simone und du.
Würde ich auch sagen.
Mirja. 50-50. Mirja de Mont, 50 Jahre alt, aus Celle, hat 2 Kinder und war 2016 mit Sky de Mont verheiratet. Die beiden haben ja immer noch ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Sie war bei Anna und die Liebe, bei Dance, 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 bei Showtime of My Life, bei Die Alm, bei Unter uns und zuletzt bei Die Verräter. Die Show hat sie gewonnen mit Mozzi und Charlotte Würdig als Verräterin. Also sie musste eine Rolle spielen und Tage, Wochen lang Menschen belügen. Ich fand ganz interessant, sie hat mal in einem Interview gesagt, dass sie gern zu Let's Dance möchte, aber nicht in den Dschungel. Jetzt ist doch Let's nicht gewonnen, sondern in der Dschungel. Ich mag sie unfassbar gerne. Fun Fact, ich hatte sie nach Die Verräter hier in diesem Studio, ihr wart im gleichen Raum wie sie, für den Aftershow-Podcast. Und das ist ja auch schon ein bisschen was her. Und sie kam zum Indikativdreh beim Dschungel in den Raum rein, hat sofort gesagt, ach, ich kenne dich doch. Und ich war so, wow. Also wie viele Interviews gibst du denn? Ich meine, unzählige. Wie viele Medienmenschen hast du schon gesehen? Unzählige. Und sie wusste sogar meinen Namen noch. Und sie hat unter meinen Dschungelbeitrag kommentiert, ein Herz.
Ich hab wie schön. Gefragt,
die so eine süße Maus. Ja, ich glaube, sie wird die Camp-Mutti.
Das kann sein.
Das kann sein.
Sehr emotionale, offene Person, sehr viel, glaube ich, viel Fürsorge für andere und so.
Ja. Ja, und die kann es auch halten.
Ja.
Ja, emotional stabil. Mm. Toll.
Ja.
Immer gut.
Das ist super.
Okay.
Dann haben wir nur noch Simone, oder?
Yes. Simone.
Die fällt durch eine hohe Offenheit auf.
Mhm.
Und auch eine sehr hohe emotionale Stabilität und eher hochcharismatisch.
Mhm.
Die ist hat auch ein klares Profil.
Ja. Und auch sehr gewissenhaft.
Mhm.
Also ich glaube, die wird es, ich kann mir vorstellen, dass sie das gut meistert, dass sie gut da durchgeht, dass sie eher so ruhig ist, flexibel, auch kein Dramamagnet.
Nee.
Simone Ballack wird auch 50 Jahre alt, ist die Ex-Frau von Michael Ballack, daher kommt logischerweise der Nachname. Sie haben gemeinsame Söhne und einer davon ist 2021 bei einem Quad-Unfall verstorben, im Alter von nur 18 Jahren. Sie hat sich damals geschworen, an diesen Tod nicht zu zerbrechen und ja, hat das, glaube ich, gut geschafft. Ich bin ganz gespannt, sie zu sehen. Sie hat 2013 bei Let's Dance damals mitgemacht und auch den vierten Platz gemacht und war auch schon bei Promi BB. Und Mirja und sie kennen sich auch auf jeden Fall. Ich glaube, die können sich gegenseitig ganz gut Halt geben.
Mhm.
Und sie hat mich sehr überrascht. Sie war auch unfassbar charismatisch. Es war ein ganz tolles Gespräch mit ihr. Sie war ganz offen. Passt sehr zu dem, was ihr gesagt habt. Und ich glaube, sie ist jemand, den man unterschätzt. Also ich glaube, sie wird in den Prüfungen sehr viel besser sein, als man vielleicht vorher denken könnte.
Mhm.
Ich glaube, sie wird mit einer gewissen Ruhe da reingehen und in Situationen einen kühlen Kopf bewahren, in denen viele andere Menschen wie Umut, Ariel erstmal laut werden und drüber sind, wird sie, glaube ich, sich zurücknehmen und das gut hinkriegen. Die weiß auch, auf was sie sich eingelassen hat. Wir hatten einen guten Talk darüber. Da hat sie sehr, also sie hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht. Sie weiß ganz genau, was passieren wird.
Da bin ich mir sicher.
Ja.
Ja. Ist auch eine krasse Geschichte. Also ich bin einerseits, glaube ich, dass es ja viel mit den Leuten was machen wird, die das sehen. Ne?
Mhm.
Vor allem die Leute, die Kinder haben, wenn die dann diese Geschichte hören, das macht ja unglaublich viel mit Menschen. Aber ich finde es gleichzeitig auch schön, dass wir sowas sehen und dann vielleicht auch was von der Resilienz mitnehmen können. Und vielleicht sehen können, wie übersteht man solche Sachen, dass sie von dem Weg erzählt, dass sie vielleicht sagen kann, was ihr geholfen hat. Ich glaube, dass es vielen Leuten auch ja eine Kraft geben kann, das zu sehen. Und wir wünschen uns ja immer mehr, dass es auch Vorbilder im Reality-TV gibt.
Ja.
Leute, die vielleicht was erzählen, wo man was mitnehmen kann, sagen kann, okay, so kann man es vielleicht machen. Und da sie wäre auf jeden Fall für mich eine Kandidatin, wo ich denke, ja, da können wir auf jeden Fall was mitnehmen.
Und ich wünsche mir auch immer mehr so emotionale Tiefe im Reality, die über Konfliktverhalten hinausgeht. Mhm. Und ich glaube, auch das liefert sie dann mit dieser Geschichte.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie beim Publikum sehr gut ankommen wird.
Ja. Könnte ich auch als Gewinnerin vielleicht sehen.
Mhm.
Geht ein bisschen für mich so in die Lilly Becker-Richtung.
Hab ich gerne auch gedacht. Ja, es ist fast...
Ja.
Ich würde es ihr gönnen.
Total. Ich auch. Mag das ja eh immer gerne, ne? Es ist ja oft, also, ne, daher kennt man sie, eher Nachname, bla bla. Mhm. Ich mag das gerne, wenn die Menschen dann doch mal zeigen können, wer sie wirklich sind. Und
nicht nur die Frau von, ne?
Genau.
Mhm. Ja.
Ja, das war toll. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. So viel über die Person zu erfahren und dann da ja doch oft festzustellen, dass es manchmal gar nicht mit dem einstimmt, was man so denkt und sieht erstmal.
Gerade bei Ariel.
Ja. Ne?
Absolut. Da bin ich wirklich gespannt.
Ja.
Okay. Ja, wir haben schon ein bisschen gerade ein paar Name-Dropping betrieben, aber also Simone seht ihr weit vorne, Samira seht ihr weit vorne.
Mhm.
Habt ihr sonst noch ein paar Predictions? Wir können nicht, wir haben keine Glaskugel hier, wir können nicht orakeln.
Der Umut könnte noch ein bisschen eine Heldenreise haben.
Mhm. Glaube ich auch.
Ja.
Wenn man auch immer nur so eine Seite von ihm bis jetzt gesehen hat, ne? Also und ihn viel mit Frauen irgendwie verbindet, aber.
Ariel? Mittelgute
Chancen? Nee, ich glaube, dass ich kann mir schon vorstellen, dass sie weiterkommt, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich gewinnen kann.
Mhm.
Ich glaube, dazu ist sie zu.
Polarisierend?
Polarisierend. Ja, ich glaube, dass es viele Leute geben wird, die sie toll finden, aber auch ganz viele, die sagen würden, nee, das geht gar nicht.
Ja.
Ich meine, wir müssen uns mal die Daten angucken, aber ich weiß nicht, ob schon mal so eine richtig so eine ganz unbequeme Frau gewonnen hat.
Mhm. Lilly war sehr selbstbewusst, aber nicht.
Aber die war nicht wirklich
unbequem.
Die war auch ein bisschen unbequem.
Und die hatte schon guten unbequemen Touch. Also ich fand es auch schon. Aber man muss dazu sagen, es kommt ja auch immer drauf an, wer noch da drin ist. Mhm. Und bei ihr war ja auch einfach, also jetzt drumherum, ja. So, und dadurch, dass sie einfach auch die Prüfung gerockt hat wie eine Irre, das hat schon, bringt dann viele Punkte.
Mhm. Ja.
Egal wie unbequem du dann vielleicht bist und die ganze Zeit den anderen sagst, dass sie mal einen Arsch hochkriegen sollen.
Ja.
Wenn du selber aber ablieferst, lieferst du ab.
Ja, das stimmt.
Ich kann den Namen nicht hören, ohne zu hören. Lele!
Das ist auch immer noch in meinem Kopf drin. Das ist tief aber verankert.
Du bist doch die Expertin. Was denkst du, wer gewinnt?
Ja.
Ich bin viel bei Samira, glaube aber mittlerweile fast, dass so viele bei ihr sind, könnte das Ganze wieder, also mittlerweile, das soll jetzt nicht gemein klingen, aber die kann gerade fast nur noch verlieren, weil jetzt so eine hohe Erwartungshaltung da drauf ist. Mhm. Deswegen glaube ich, dass so Personen wie Simone oder eine Mirja oder ein Umut dann aus dem Schatten ein bisschen raustreten können, weil so viel Pressure da auf ihr drauf ist.
Ja. Und was wir ja auch gesehen haben beim letzten Dschungel, ist, dass es jetzt nicht unbedingt sich transformiert von Instagram-Reichweite zu, wer auch wirklich anruft. Das ist ja nochmal ein anderes Publikum.
Ja.
Das könnte natürlich so einer Simone zugutekommen.
Mhm. Ja. Was ich mir bei Samira auch denke, ist, jetzt steht sie natürlich schon so sehr auf so einem Thron, ne, als die Frau, die betrogen wurde.
Sie kann nur fallen, eigentlich.
Ja, da hast du recht.
Ne? Ja. Also und ich glaube, die Leute mögen auch, dass sie sich zurückhält, dass sie nichts sagt, dass man sagt, okay, sie steht über irgendwie den Dingen, das bietet so wenig Angriffsfläche. Wenn sie jetzt aber dann da total ausrastet, da fällt sie natürlich dann, ne?
Also
was ich toll finde,
genau,
nicht bei mir,
nicht, aber
in meinem nicht, aber so im generellen
Masse, ja, leider.
Nee, ich würde das lieben, ich möchte gerne, dass sie ein bisschen
auch. Hey, ich möchte, dass sie die Eva anschreit. Da muss doch was rausgeschrien werden. Also Entschuldigung, da ist doch so viel Scheiß, der da passiert ist, wahrscheinlich, von dem wir alles nicht wissen. Aber da, also ich möchte das sehen.
Ich bin echt, ich habe manchmal ein bisschen Angst, weil ich das Gefühl habe, es gibt schon auch, gab oft so Geschichten, wo man dachte, das ist die Kerngeschichte.
Und andere Geschichten waren viel größer.
Ja. Oder dann war die eigentlich total unspektakulär. Ich denke jetzt gerade an Couple Challenge zum Beispiel, wo man dachte, wenn jetzt Sandra und Pauline aufeinandertreffen, das wird die Story, die ganze Staffel tragen wird, und dann haben die das innerhalb von 5 Minuten geklärt und da war nix, ne? Es wird so, ich glaube nicht, dass es so sein wird, ne? Das ist nochmal was anderes.
Wie gesagt, wir haben keine Glaskugel und der Dschungel hat seine eigenen Regeln, finde
ich. Hat er echt?
Hat er wirklich. Mhm. Also das ist halt einfach nochmal eine andere Geschichte. Das ist nochmal ein ganz anderes Brett und ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank euch beide, dass ihr hier wart. Das war ganz toll. Ja. Mir hat das so viel Spaß gemacht.
Es hat uns so viel Spaß gemacht.
Also wirklich, das ist wirklich, also sagt doch gerne da draußen mal Bescheid, wenn ihr die beiden nochmal hier irgendwann sehen wollt. Das können wir nur, ich spiele es dann nach oben, ihr wisst Bescheid. Falls ihr die beiden gerne selber hören möchtet, könnt ihr natürlich jederzeit, denn sie sitzen hier, weil sie einen eigenen Podcast haben, die Trashologinnen. Den kriegt ihr natürlich auch hier auf RTL Plus oder überall sonst, wo ihr gerade Podcast hört. Unbedingt reinschalten. Dort werden komplexe psychologische Themen anhand von Reality-Beispielen erklärt. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend als Hobbypsychologin. Denn die beiden haben wirklich Ahnung. Genau, den offiziellen Dschungel-Podcast, den bekommt ihr hier. Denn ich bin für euch im offiziellen Promi-Hotel im Imperial. Yes.
Das wird ja aufregend.
Und da gibt es jeden Tag eine Videopodcast-Folge, wo ich erst mit den Begleitpersonen und dann mit den ausgeschiedenen Promis sprechen darf. Und dann wird es noch eine kleine Folge am Nachmittag geben, wo ich euch schon mal ein bisschen einstimme auf die Abendfolge, mit ein bisschen schon mal was passieren wird. Ich bringe euch ein bisschen was mit und ich bringe euch das mit, was ich mit den ganzen Promis schon aufgezeichnet habe. Denn wir haben denen auch spicy Fragen gestellt und die werden wir da auch einbauen. Denn ich habe so ein bisschen versucht, mit denen zu predikten, wie sie sich verhalten werden. Und das können wir dann quasi sehen. Denn wenn die Omo zum Beispiel sagt, er wird sich nie ins Kochen einschalten und dann sehen wir, dass er sich die ganze Zeit ins Kochen einschaltet, dann werde ich euch das nämlich erzählen können, weil ihr wisst, wir haben das alles vorher abgecheckt. Darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank euch beiden. Ich will gar nicht zu Ende reden eigentlich. Ich dachte, ich kann mir noch irgendwas erzählen gerade. Es hat so Spaß gemacht.
Es hat so Spaß gemacht. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir hier die 5. Jahreszeit mit dir einläuten durften.
Oh ja.
Denn das Dschungelcamp ist ja wie die WM für Trash-TV-Fans, für Reality-TV-Fans.
Ja. Gibt's ja auch hier, wie nennt man das, Tippspiele und so. Das ist ja auch, haben wir früher auch mal beim Radio gemacht. Habe ich übrigens mal gewonnen. Das ist auch der Grund, warum ich hier sitze.
Wir hatten immer in meiner Doktorandengruppe hatten wir immer Tippspiele zum Bachelor.
Ja,
das habe ich auch schon mal gewonnen.
Siehst du?
Anhand der ersten Folge die Top 3 predicted.
Ja, sehr gut. Okay.
Danke, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne.
Tschüss. Tschüss.
Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Maribel de la Flor.